So, wir sind ja doch etwas ausgedünnt. Das kann ich aber auch verstehen. Es war wirklich anstrengend. Hier sind nun die ganz Harten, die jetzt noch durchhalten am Abend. Das ist ja immer der Härtetest. Fahrenwalder Bibeltage ab 19 Uhr, das ist der Härtetest. Das ist nur für die ganz durchtrainierten Zuhörer. Also herzlichen Glückwunsch, dass Sie dazugehören. So, wir gehen also auf die zweite Missionsreise jetzt. Haben Sie alle das Infoblatt gekriegt? Ja, haben Sie das? Dann sehen Sie, dass der erste Punkt Startprobleme heißt, und zwar Startprobleme in Antiochia. Eines fragt man sich ja immer wieder einmal, wenn man die Berichte der Apostelgeschichte über die Missionsreisen des Paulus liest, man fragt sich, wann in aller Welt hat dieser Mann sich eigentlich ausgeruht? Ich meine, nirgendwo und niemals in der Apostelgeschichte taucht doch der Satz auf, und dann nahm Paulus 3 Wochen Urlaub, um an der Adria Ferien zu machen. Steht nirgendwo da, so ein Satz würde auch irgendwie nicht passen insgesamt. Dieser Mann war immer irgendwie mittendrin im Kampf um die Wahrheit, und wenn er nicht evangelisierte, dann lehrte er die Gemeinden, und wenn er die Gemeinden nicht lehrte, dann schrieb er Briefe oder diktierte sie, und wenn er mal nicht Briefe schrieb, dann arbeitete er als Zeltmacher, um für die nächste Reiseetappe das nötige Kleingeld zu verdienen. Im Gefängnis. Da kommen wir gleich zu, wir werden das testen, ob das stimmt. Also wann bloß hat dieser Mann sich ausgeruht? Nun, ich bin sicher, es hat auch im Leben des Paulus Phasen der Erholung und der Ruhe gegeben. Nicht zufällig hat er im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, 19 und 20, einige doch sehr wichtige Worte über den Leib als den Tempel des Heiligen Geistes geschrieben. Er wusste also sehr genau, dass Raubbau an der Gesundheit nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber ganz offensichtlich ist es so gewesen, dass Paulus von seiner ganzen körperlichen Konstitution her ein Typ war, der sich rasch erholte. Nach Abschluss der ersten Missionsreise und der Apostelversammlung in Jerusalem, von der Apostelgeschichte 15 berichtet, also nach Abschluss dieser ersten Missionsreise, hat es ihn nur wenige Tage in der Gemeinde in Antiochia gehalten. Dann drängte er bereits wieder zum Aufbruch. Schauen Sie einmal hinein, Apostelgeschichte 15, Vers 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Sicher war es nicht so, dass Paulus sich langweilte in Antiochia, denn die Leitung einer so großen und geistlich so kraftvollen und aktiven Gemeinde war Herausforderung genug. Allerdings hatte Paulus andere Gedanken. Es gibt so eine kleine Stelle im Römerbrief, wo er uns einen Blick tun lässt, hinein in sein Herz. Das ist Römer 15, Vers 20. Wenn Sie Lust haben, schlagen Sie es doch mal auf. Ein Blick in das Herz des Apostels, da schreibt er Römer 15, Vers 20. Ich habe meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute. Das heißt, wo immer Paulus sich aufhielte, wo immer er arbeitete, wo immer er evangelisierte oder lehrte, immer ging innerlich sein Blick schon wieder weiter zu anderen Orten und zu anderen Menschen, die die rettende Wahrheit des Evangeliums noch nicht gehört hatten. Es gab im tiefsten seines Herzens nur eine brennende Leidenschaft, und das war der Kampf für die Wahrheit. Und diese Leidenschaft lässt sich nicht lernen, die kann man sich nicht anlernen. Die wächst aus der Liebe zu Gott und aus dem Gehorsam gegenüber seinem Willen, sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Tja, und so hat Paulus schon nach wenigen Tagen zum Aufbruch gedrängt. Kaum aus Jerusalem zurück, zog es ihn fort hin zu den neuen Gemeinden in all den Städten, die sie besucht hatten. Und dann weiter darüber hinaus, soweit die Füße tragen. Nun, Barnabas war sehr bereit, auf die Wünsche von Paulus einzugehen. Auch er war abmarschbereit. Jedoch, es gab Startschwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten machten sich an einer Person fest, und zwar Johannes Markus, der sie in Perge in Kleinasien verlassen hatte. Schauen Sie mal hinein in die Verse 37 bis 40. Da wird das deutlich. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern, Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Wiederum, wie schon in Apostelgeschichte 13, Vers 13, verrät Lukas nicht, was genau das Vergehen des Markus gewesen ist. Aber wir können doch so viel aus den Äußerungen des Paulus entnehmen, er war der Meinung, Johannes Markus ist unzuverlässig. So viel ist klar. Barnabas sah die Sache anders. Er wollte seinem Cousin gerne eine zweite Chance geben. Er wollte ihn mitnehmen und so gerieten die beiden, Barnabas und Paulus, scharf aneinander. Und der Streit endet ohne Happy End. Paulus und Barnabas haben sich unmittelbar vor Beginn der zweiten Missionsreise getrennt. Barnabas reiste dann weiter mit Johannes Markus nach Zypern, also Richtung Westen. Paulus und sein neuer Begleiter Silas nach Norden, Richtung Syrien und Zilizien.
Da ist Antiochia, hier ist Zypern, da ist also Barnabas hin und Paulus und Silas hier Richtung Norden bzw. Nordwesten Richtung Tarsus.
Das Verhältnis zwischen Paulus und Barnabas ist später allerdings wieder in Ordnung gekommen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6, äußert sich Paulus durchaus positiv über Barnabas' Arbeit. Und Johannes Markus wurde später sogar ein sehr geschätzter Mitarbeiter und Gehilfe von Paulus. Können Sie nachlesen im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 10 und im Philemonbrief, Vers 24. Und eine positive Seite hatte der unschöne Streit zwischen Paulus und Barnabas dann dennoch. Statt einem Missionsteam waren nun deren zwei unterwegs. Und das bedeutete, dass sie natürlich doppelt so viele Menschen erreichen konnten. Das heißt, Gott hat auch aus dieser doch recht üblen Sache noch etwas Gutes gemacht. Natürlich kann man fragen, wer von den beiden damals eigentlich recht gehabt hat. Paulus oder Barnabas? Die Bibel kommentiert die Sache nicht. Aber ich glaube, von den Fakten her kann man doch sagen, Paulus war berufener Apostel, Barnabas nicht. Paulus war ein Mann mit der größten geistlichen Autorität, Barnabas nicht. Barnabas hatte, als es um die Frage der Beschneidung in Antiochia ging, war eingeknickt, Paulus nicht. Es sprach also alles dafür, dass Barnabas sich Paulus Autorität hätte unterordnen müssen. Er hat es nicht getan, ich meine aber von der Faktenlage wäre das schon dran gewesen, dann wäre dieser sicher ungute Streit vermeidbar gewesen. Wahrscheinlich hat die Gemeinde in Antiochia das auch so gesehen. Jedenfalls hat sie ausdrücklich nur Paulus und Silas unter der Gnade Gottes ausgesandt. Barnabas und Johannes Markus dagegen, da steht nur, dass sie abreisten. Silas ist dann in jeder Hinsicht ein geeigneter Partner für Paulus gewesen. Er war ja eine der leitenden Persönlichkeiten in der Jerusalemer Gemeinde, so steht es in Apostelgeschichte 15, 22. Er war ein geübter Prediger, Apostelgeschichte 15, 32, und er besaß das römische Bürgerrecht, genau wie Paulus, Apostelgeschichte 16, 37. All dies waren Umstände und Fähigkeiten, die ihn zu einem sehr nützlichen Mitarbeiter von Paulus werden ließen. Und nun schauen wir, was Lukas weiter von den beiden zu berichten hat. Zweiter Punkt heute Abend, Sackgasse in Troas. Das ist jetzt Apostelgeschichte 15, 41 bis 16, 1. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Er kam auch nach Derbe und Lystra.
Ich lege uns nochmal die Karte hin, dass Sie es vor Augen haben. Ups, das ist falsch rum. So. Hier haben wir Zilizien, da ist Tarsus, da ist Derbe, da ist Lystra. Ja? Sehen Sie hier den roten Reiseweg. Hier geht es lang.
Der unmittelbare Anlass für den Start in die zweite Missionsreise war Sorge um die neu gegründeten Gemeinden. Paulus hat gesagt, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Ja, hören Sie sein sorgendes Herz.
Nun, nach Zypern zu reisen, war unnötig geworden. Dahin waren ja schon Barnabas und Johannes Markus unterwegs. Also sind Paulus und Silas nach Nordwesten gezogen. Zunächst durch Syrien und dann durch Zilizien. Warum nun diese Strecke?
Die Antwort ist leicht. In Syrien gab es eine Reihe von Gemeinden, die von Missionaren von Antiochia aus gegründet worden waren. Diese Gemeinden wurden nun besucht und gestärkt. Und dann ging es weiter nach Zilizien. Dort befand sich Tarsus, die Heimatstadt des Paulus. Und auch dort gab es eine Reihe von Gemeinden. Wer hatte die gegründet? Sehr wahrscheinlich ist es Paulus selbst gewesen. In Apostelgeschichte 11,25 haben wir auf den letzten Fahrenwalder Bibeltagen gelesen, dass Barnabas den Paulus aus Tarsus holte, weil er Hilfe beim Aufbau der Gemeinde in Antiochia brauchte. Also, Paulus wohnte zu der Zeit in Tarsus. Und wenn er da gewohnt hat, war er mit Sicherheit nicht untätig gewesen. Sehr wahrscheinlich hatte er im Umland von Tarsus evangelisiert und Gemeinden gegründet. Und auch die wurden nun besucht und gestärkt. Und von Tarsus aus, da war es dann nicht mehr gar so weit bis nach Derbe, dem End- und Wendepunkt der ersten Missionsreise. Und von dort aus weiter nach Lystra. Sie erinnern sich, die Sache mit dem Stier und der Blumendeko, die Stadt, die sie erst so feierlich empfangen und später so schmählich angegriffen hatte. In Lystra stieß nun ein weiterer Mann zu dem kleinen Missionsteam dazu, der später im Leben des Paulus eine Schlüsselrolle gespielt hat. Und das ist Timotheus. Schauen Sie mal Kapitel 16, 1-3. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Timotheus ist im Verlauf der ersten Missionsreise von Paulus zum Glauben geführt worden. Er war also sein geistliches Ziehkind, könnte man sagen. Und Timotheus wurde im Laufe der Zeit so etwas wie die rechte Hand von Paulus. Das heißt, der Völkerapostel hat seinem Mitarbeiter allmählich immer größere und verantwortungsvollere Aufgaben anvertraut. Und hier in Lystra tat Paulus nun etwas, was ihm viel Kritik von Theologen eingebracht hat. Er beschnitt nämlich Timotheus wegen der Juden, die in jener Gegend waren. Warum nun dieses, könnte man fragen. Wie ist das möglich, dass derselbe Apostel Paulus, der in Apostelgeschichte 15 im Apostelkonzil in Jerusalem leidenschaftlich gegen die Beschneidung gefochten hat, hier sie nun selbst ausgerechnet auch noch an einem Mitarbeiter vollzieht?
Nun, im Grunde liefert der Bericht des Lukas selbst die Antwort. Die Beschneidung erfolgte nämlich nicht wegen der Rettung, sondern wegen der Juden, die in jener Gegend waren. Das heißt, bei der Beschneidung des Timotheus ging es einzig und allein darum, ein Ärgernis aus dem Weg zu räumen, das die missionarischen Aktivitäten unnötig behindert hätte. Die Sache war so: Als Sohn einer jüdischen Mutter galt Timotheus unter Juden als Jude. Ganz klar. Gesetzt den Fall, er wäre nicht beschnitten worden und hätte dann unter Juden missioniert, dann hätte man ihn sofort gefragt, warum er sein jüdisches Erbe und seine jüdische Herkunft verleugnet. Es wäre dann sofort der Eindruck entstanden, wer als Jude Christ werden will, muss seine jüdische Herkunft verleugnen. Und diesen Eindruck wollte Paulus auf jeden Fall vermeiden, weil es ein falscher Eindruck gewesen wäre. Und darum vollzog er bei Timotheus die Beschneidung.
Und jetzt schauen Sie mal, Verse 4 und 5. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Zu dritt sind sie weitergezogen, über Ikonion nach Antiochia in Pisidien. In jeder Gemeinde übergaben sie die Beschlüsse der Apostelversammlung, die regelten das Zusammenleben zwischen Christen jüdischer Herkunft und Christen heidnischer Herkunft. Und sie festigten die Gemeinden durch intensive biblische Lehre. Es wird deutlich, denke ich, Paulus hat enorm viel Mühe und Zeit und Kraft in die sogenannte Nacharbeit investiert. Er hat den Gemeinden, die er gegründet hat, sehr beharrlich, sehr kontinuierlich, sehr intensiv biblische Lehre geliefert. Für ihn, und das ist ganz wichtig, kam es mehr auf Qualität als auf Quantität an. Ihm war es wichtig, die Gemeinden geistlich stark und stabil zu machen. Große Zahlen dagegen interessierten ihn nur peripher. Paulus wusste, eine Gemeinde, die geistlich stark ist, wenn auch vielleicht zahlenmäßig klein, also eine Gemeinde, die Qualität hat, die wird am Ende doch viel mehr ausrichten als eine Gemeinde, die zahlenmäßig groß ist, Quantität, aber geistlich schwammig und träge. Paulus setzte auf Qualität, nicht auf Quantität. Er setzte die Prioritäten ganz anders, als sie heute meistens gesetzt werden. Heute muss alles groß sein. Bei uns in Deutschland sowieso. Was zählt, sind große Zahlen. Große Gemeinden, große Evangelisation. Groß muss es sein, sehr groß. Was zählt, ist oft Quantität, nicht Qualität. Die Aktion Pro Christ, heute schon erwähnt, setzt darauf, möglichst viele Leute in ein Boot zu bekommen, um groß und im großen Stil arbeiten zu können, und vernachlässigt darüber bewusst die geistliche Klarheit. Das heißt, die problematische Zusammenarbeit mit Katholiken und Liberalen und Charismatikern wird bewusst in Kauf genommen, nur um die Aktion im großen Stil durchführen zu können und unter anderem auch ein großes Presseecho zu bekommen. Der Generalsekretär von Pro Christ, Ulrich Pazani, hat jüngst in einem Interview sinngemäß gesagt, dass er in Zukunft für Pro Christ nur dann noch zur Verfügung stehen werde, wenn die überkonfessionelle Zusammenarbeit zum Beispiel mit katholischen Gemeinden gesichert sei. Quantität geht vor Qualität. Leider. Ganz ähnlich ist es auch in der Willow Creek Arbeit von Bill Heibels in Chicago. Dort wird das Evangelium nach sehr weltlichen Marketingmethoden geformt und vermittelt und umgeformt, um es für möglichst viele Menschen möglichst leicht annehmbar zu machen. Geistlich verwässerte Predigten produzieren daraufhin geistlich verwässerte Bekehrungen und am Ende geistlich verwässerte Gemeinden. Wenn Sie das näher interessiert, lesen Sie das Buch von Pritchard, Willow Creek, Kirche der Zukunft, Fragezeichen. Sie kriegen es am Büchertisch. Da werden diese Dinge genauestens auseinandergefaltet. Es gibt Gemeinden, die zahlenmäßig groß sind, für eine Weile, weil sie nach diesem Konzept arbeiten. Innerlich sind sie aber ohne klare Ausrichtung und ohne geistliches Knochengerüst. Auch dort rangiert Quantität vor Qualität, und das zahlt sich auf Dauer nicht aus. Paulus zeigt es uns anders. Verstehen Sie, er sorgte zuerst und vor allem für geistlichen Tiefgang und geistliche Klarheit. Die Breitenwirkung, die Wirkung in die Breite, überließ er dem Wirken und der Fürsorge Gottes. Ein ganz entscheidendes Prinzip für den Gemeindeaufbau. Erst in die Tiefe, erst die geistliche Klarheit, die Breitenwirkung wird dann kommen. Wer auf die Breitenwirkung setzt, mit Marketingmethoden und Werbestrategien, und die innere geistliche Klarheit und den Tiefgang vernachlässigt, wird am Ende nichts gewinnen. Es zahlt sich auf Dauer nicht aus. Ursprünglich ist es Paulus' Plan gewesen, von Antiochia aus Richtung Westen in die Provinz Asia weiterzureisen.
Die Provinz Asia, die sehen Sie, da ist sie, ja, sehen Sie die? Das ist dieses Gebiet hier.
Aber die Sache funktionierte nicht wie geplant.
Die drei Missionare geraten in eine merkwürdige Kette von Ereignissen, die sie unversehens in einer Sackgasse landen lässt. Und diese Sackgasse hat einen wunderbaren Namen, sie heißt Troas. Schauen Sie mal die Verse 6 bis 8 in Kapitel 16 der Apostelgeschichte. Sie zogen aber, heißt es da, durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas.
Da oben ist Mysien, dieser Zipfel da, und hier oben ist Bithynien im Nordosten.
Bestimmt haben die drei in diesen Tagen und Wochen, wo sie unterwegs waren, ratlos die Köpfe geschüttelt und sich gefragt, was läuft hier eigentlich ab? Was hat Gott eigentlich mit uns vor? Versuchen wir, der Sache auf die Spur zu kommen. Ursprünglich hatten die drei nach Südwesten gewollt, in die Provinz Asia. Das legte sich durchaus nahe. In dieser Provinz war bisher noch nicht evangelisiert worden. Jedoch, die Tür schlägt zu. Der Heilige Geist verwehrt ihnen den Zutritt zu diesem Landesteil. Der Weg nach Westen ist zu.
Nur eine Erklärung dafür bekommen sie nicht. Sie bekommen nur eine offensichtlich verschlossene Tür. Sonst nichts.
Wie hat der Heilige Geist das eigentlich gemacht, fragen sich viele, wenn sie diesen Abschnitt der Apostelgeschichte lesen. Wie hat er das konkret und praktisch gemacht, wenn er es ihnen verwehrte, in die Provinz Asien zu reisen? Das muss doch praktisch irgendwie abgelaufen sein. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das passiert sein kann. Es können zum Beispiel schwerwiegende äußere Umstände gewesen sein. Also zum Beispiel, dass die römischen Behörden den drei Missionaren die Einreise verweigerten. Oder es könnte auch so gewesen sein, dass in dem betreffenden Landesteil gerade gefährliche Seuchen grassierten. Meningitis zum Beispiel. Oder dass die Straßen durch Erdrutsche und Überschwemmungen unpassierbar geworden waren. Denkbar ist aber auch, dass die drei unabhängig voneinander einfach einen starken inneren Eindruck bekamen, der ihnen nahelegte, dieses Gebiet vorerst zu meiden. Oder möglich ist auch, dass Gott direkt durch ein prophetisches Wort, zum Beispiel von Silas, zu ihnen sprach. Oder möglich ist auch, dass alle diese Faktoren zusammenkamen. Das wäre ein sehr machtvoller Eindruck gewesen. Wie dem auch sei, es muss eine sehr konkrete, sehr starke Erfahrung gewesen sein, sonst hätte der Evangelist Lukas hier nicht dieses starke Wort verwehrt benutzt. Er verwehrte ihn, nach Asien zu reisen. Also der Weg nach Westen war zu, folglich haben sich Paulus und seine Begleiter nach Norden gewandt. Da lag die Provinz Bithynien und noch einmal wiederholt sich derselbe Vorgang. Eine Tür klappt zu, Gott riegelt auch diesen Weg ab. Und wieder ohne Erklärung. Nun blieb nur noch der Weg durch die Landschaft Mysien nach Westen, doch auch dieser Weg führte in eine Sackgasse, wie alle drei von vornherein wussten, denn Mysien endet bei der Stadt Troas. Und hinter Troas, da wird es schwierig, da wird es wässrig, da kommt das Meer. In Troas also saßen sie endgültig fest. In Troas war die Sackgasse perfekt. Mittels zweier verschlossener Türen hatte Gott sie direkt in eine Sackgasse hineinmanövriert. So musste es den dreien vorkommen. Doch dann machte Gott eine Tür auf in der Sackgasse. Verse 9 und 10, Kapitel 16. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als wir aber die Erscheinung gesehen hatten, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Griechenland, Europa hat Gott für sie als Reiseziel vorgesehen. All die verschlossenen Türen hatten eine ganz wichtige Funktion gehabt. Sie hatten sie nämlich unfehlbar in die richtige Richtung, an den richtigen Punkt gebracht, nämlich zur Hafenstadt Troas. Und ganz wichtig, der Sinn der ganzen Aktion wurde erst ganz am Schluss klar, als Gott die Tür nach Westen, nach Europa bereits aufgemacht hatte. Erst ganz am Schluss. Und so ist es oft im Leben mit Gott. Er schlägt mehrere Türen zu, die wir eigentlich ganz gerne benutzt hätten. Und er liefert zunächst keine Erklärung. Er liefert uns nur einen Fakt, eine verschlossene Tür. Und diesen Fakt müssen wir aushalten. Mit dem müssen wir leben, ohne zu grollen. ohne Gott anzuklagen. Wir müssen warten, bis Gott eine Tür vor uns aufmacht. Und dann erst wird in der Regel klar, wozu die verschlossenen Türen gut gewesen sind. Also Gott leitet und führt uns durch verschlossene und geöffnete Türen. Aber Sinn und Zweck werden oft erst ganz am Ende klar. Vorher müssen wir ihm einfach vertrauen und seine Führung annehmen. Das kann schwer sein. Ich weiß nicht, was für ein Typ Sie sind, aber wenn Sie zu den ungeduldigen Typen zählen, dann werden Sie die Zeit des Wartens nur schwer ertragen. Und dennoch ist es immer gut, auch die zunächst unverständlichen Führungen Gottes anzunehmen. Am Ende kommen wir nämlich immer genau dahin, wo Gott uns haben will. Okay, Paulus, Silas, Timotheus sind nach der nächtlichen Vision des Paulus sofort aufgebrochen. Und ein weiterer Begleiter hat sich ihnen in diesem Augenblick angeschlossen, das ist Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte. Auch er ist mit von der Partie, als das Schiff von Troas ablegt. Denn der folgende Bericht von den Ereignissen in der Stadt Philippi ist in der Wir-Form geschrieben, also eindeutig aus der direkten Perspektive eines Augenzeugen. Schauen wir also, wie es den Vieren weiter ergeht. Das ist der nächste Punkt heute Abend. Sie sehen, wir kommen zügig voran. Sicherheitsverwahrung in Philippi. Kapitel 16, 11 bis 13. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Wenn man gezwungen wäre, dem Bericht über Paulus und Silas in Philippi einen Vers aus der Bibel als Überschrift voranzustellen, dann müsste es Römer 8, 28 sein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Die Ereignisse in dieser sehr charmanten mazedonischen Stadt sind wie eine Illustration der großen biblischen Wahrheit, dass Gott selbst aus unschönsten Dingen doch noch etwas Gutes machen kann. Paulus, Silas, Timotheus und Lukas sind also von Troas aus mit dem Schiff zunächst nach Samothrake gereist, das ist eine Insel. Dort haben sie, wie auf dieser Schiffsstrecke üblich, die Nacht verbracht und dann am nächsten Morgen mit frischem Wind nach Neapolis weiter zu segeln. Ich lege uns die Karte nochmal hin, dass wir es sehen. Da ist Troas und hier sind sie gereist bis Neapolis. Sehen Sie es da oben und da ist Philippi. Okay? Die Fahrt dauerte nur 2 Tage, so steht es in Apostelgeschichte 16, Vers 11. Das war schnell. Als Paulus dann auf der dritten Missionsreise die Rücktour bucht, hat er 5 Tage gebraucht. Von Neapolis, dem Hafen, sind dann Paulus und seine Begleiter direkt die 20 Kilometer bis Philippi weitermarschiert. Und die Stadt Philippi, an der römischen Via Egnatia gelegen, war eine freie Stadt. Das heißt, sie unterstand nicht der mazedonischen Provinzregierung, sondern es galt in ihren Mauern das Jus Italicus, das römische Recht. Das war nicht unwichtig, wie wir gleich sehen werden. Lukas erwähnt auch, dass die Stadt eine römische Kolonie war. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dort eine Menge römische Veteranen wohnten, die in Philippi ihre Villen und ihre Ländereien hatten. Also, Römer und Griechen gab es genug in der Stadt, allerdings wenig jüdische Bevölkerung. Eine Synagoge existierte nicht. Und jetzt achten Sie mal darauf, auf welch ungewöhnliche Weise die Evangelisation dieser Stadt in Gang kommt. Irgendwie müssen die 4 Missionare herausgefunden haben, dass es in der Stadt doch Leute gab, die schon etwas wussten von dem lebendigen Gott. Und zielstrebig sind sie daraufhin am nächsten Sabbat daran gegangen, diese Leute ausfindig zu machen. Und sie werden fündig. Weit draußen, unten am Fluss, außerhalb der Stadt, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, finden sie ein kleines Trüpplein von Frauen, die zusammen im Alten Testament lesen und miteinander beten. Jeder pharisäische Gelehrte wäre naserümpfend an diesen Frauen vorbeigegangen. Nicht so Paulus und seine Begleiter. Sehr ruhig, sehr zugewandt,
gehen sie auf die Frauen zu, legen ihnen die Bibel aus, sprechen über Jesus, den verheißenen Retter. Paulus teilte also sehr wohl nicht das abwertende Urteil vieler seiner Zeitgenossen über die Frauen. Wichtig zu wissen.
Und jetzt schauen wir, was geschieht. Es ist sehr interessant. Verse 14 und 15. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Da tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Unter den Frauen am Fluss Gangites heißt er, ist eine, die irgendwie auffällt. Eine Frau, die Lydia genannt wird und aus der Stadt Thyatira in Kleinasien kommt. Sie handelt mit Purpurstoff, einem echten Luxusartikel, und entsprechend betucht ist diese Dame natürlich. Ihr Haus ist so groß, dass später eine ganze Gemeinde problemlos Platz darin findet. Und zwei Dinge verrät uns Lukas über diese Frau, die besonders wichtig sind. Erstens, sie hörte Paulus genau zu. Und zweitens, der Herr tat ihr das Herz auf für das, was Paulus vortrug. Und jetzt denken Sie nochmal an das zurück, was wir heute Nachmittag über die Souveränität Gottes gesagt haben und über die Vorherbestimmung zum Heil. Wir haben gesagt, es ist allein Gottes Initiative, wenn ein Mensch das Evangelium hört und versteht und annimmt. Nur Gott kann das herbeiführen, wir Menschen nicht. Es ist Gottes Geschenk, wenn ein Mensch die Wahrheit Gottes hört, versteht und annimmt. Und genauso war es auch bei Lydia in Philippi. Sie achtete genau auf das, was Paulus sagte, sie verstand, und dann steht da, der Herr tat ihr das Herz auf. Und da haben sie wieder, die Souveränität Gottes. Jesus selbst tat der Lydia das Herz auf, und so konnte das Wort Gottes durch die Ohren in das Herz gelangen und dort Wurzeln schlagen. Gott machte das. Er machte es möglich, niemand sonst.
Und warum? Weil er Lydia zum Leben erwählt hatte.
Ich erinnere nochmal an die Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, 44, wo Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und genau das geschieht hier. Lydia wird zu Jesus hingezogen, zur Rettung hingezogen. Sie kommt zum Glauben, wird getauft und die Leute in ihrem Hause ebenso.
Und jetzt ist wichtig, was weiter geschieht, wenn Sie nochmal in den Text gucken. Es zeigen sich nämlich bei ihr sofort Früchte des Geistes. Sehr schnelle Einwurzelung, sehr schnelles Früchtebringen. Sie öffnet ihr Haus für Paulus und seine Begleiter. Sie akzeptiert vier Gäste auf einen Schlag. Auch wenn die Koteletts vielleicht nicht gereicht haben.
Die Bibel sagt, dass es die Pflicht aller Christen ist, gastfreundlich zu sein. Steht in Hebräer 13, 2 und im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 9. Aber den Frauen legt die Bibel die Gastfreundlichkeit besonders ans Herz. Steht in 1. Timotheus 5, Vers 10. Können alle nachlesen. Paulus und seine Mitarbeiter werden dieses Angebot gerne angenommen haben.
Denn die öffentlichen Herbergen, oder auch Hotels genannt, waren damals in der Regel wahre Absteigen. Die starrten vor Schmutz und waren oft halbe Bordells, also nicht unbedingt erfreuliche Orte.
Und so ist am Abend dieses Sabbats alles verändert. Als Paulus und seine Begleiter nach Philippi hineinkamen, da kannten sie niemanden.
Jetzt, am Ende dieses Tages, sind Menschen zum Glauben gekommen, eine kleine Gemeinde ist entstanden und die vier Missionare haben ein komfortables Hauptquartier bekommen, von dem aus sie alle weiteren Aktivitäten bequem organisieren können. Gott sorgt für seine Leute.
Und jetzt kommen die Dinge richtig in Schwung. Es kommt zu einem großen geistlichen Durchbruch in der Stadt. Allerdings gibt es auch Prügel, wieder einmal. Schauen wir uns das an, Verse 16 bis 17. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagergeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Paulus hat einmal gesagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14, dass der Satan sich verstellt als ein Engel des Lichts. Und genau das geschieht hier. Die junge Sklavin sagt durchaus die Wahrheit.
aber es ist die Wahrheit aus einem falschen Mund. Für Wahrsagegeist steht im Griechischen Pneuma Python, Schlangengeist. Das ist möglicherweise eine Bezeichnung, die die Bewohner Philippis dieser Frau gegeben haben. In den griechischen Göttersagen ist nämlich davon die Rede, dass der griechische Gott Apollos in Form einer Schlange das sogenannte Orakel von Delphi, das war ein Medium, bewacht habe. Die Leute in Philippi glaubten, dass der Gott Apollos durch diese Frau spräche, und darum sagten sie, sie habe einen Schlangengeist.
Die Bewohner Philippis waren, wie viele Menschen damals und heute, in Klammern, ausgesprochen empfänglich für okkulte Dinge, und offensichtlich haben sie viel Geld darin investiert, denn die Herren dieser Sklavin haben viel Geld verdient.
Dass diese Frau unter ihrer okkulten Belastung innerlich und äußerlich langsam kaputt ging, kümmerte niemand, am wenigsten ihre Besitzer.
Die interessierte nur das Geld, das mit ihr zu verdienen war. Und nun folgt diese Frau dem Paulus und seinen Begleitern auf Schritt und Tritt und schreit hinaus, wer sie sind. Sie macht sozusagen Werbung. Und das war nicht ungefährlich.
Warum? Weil auf Dauer die Bewohner der Stadt Philippi den Eindruck bekommen mussten, dass diese okkult belastete Frau irgendwie zu Paulus und seinen Mitarbeitern dazugehörte. Das heißt, durch ihr Geschrei vermischten sich Wahrheit und Lüge, das Heilige und das Okkulte. Und das ist das, was der Teufel immer tut. Er mischt Wahrheit und Lüge, um die Wahrheit zu verdecken und unwirksam zu machen.
Paulus hat viele Tage das Treiben der jungen Frau ertragen. Vielleicht hat er gehofft, es würde von selbst wieder aufhören. Aber als klar wird, dass sie keine Ruhe geben wird, fasst er zu und zerbricht die dunklen Ketten, die sie halten. Vers 18. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Und jetzt achten Sie darauf, was weiter geschieht.
Jetzt zeigen sich die Gier und die Menschenverachtung in erschreckender Weise. Die Besitzer dieser Sklavin sind fern davon, sich über die Befreiung dieser jungen Dame zu freuen. Sie sehen nur das Geld, das sie jetzt nicht mehr verdienen können. Und sie schäumen vor Wut. Verse 19 bis 22.
Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Die Bibel warnt davor, dass die Liebe zum Geld blind macht für geistliche Dinge. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 9. Und genau das geschieht hier. Die Liebe zum Geld bringt die Eigentümer der Sklavin dazu, einen Aufruhr gegen Paulus und seine Gefährten anzuzetteln. Sie ergreifen die beiden, zerren sie auf die Agora, den Marktplatz vor die Stadtrichter, und dann formulieren sie eine Anklage, die zum Himmel stinkt. Drei Teile hat sie. Erstens, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sagen sie.
Das Gegenteil davon ist wahr. Sie selbst sind es, die Aufruhr provozieren. Zweite Anklage. Sie sind Juden. Das ist gar keine Anklage. Das ist blanker Antisemitismus. Eine ganz üble Sache. Und drittens,
sie verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind.
Nun, so ein Gesetz gab es. Offiziell nicht genehmigte Kulte und Religionen durften öffentlich eigentlich nicht ausgeübt werden. Nur, dieses Gesetz wurde so gut wie nie angewandt. Kein Mensch konnte oder wollte all die verschiedenen Kulte und Religionen auflisten und genehmigen, die es im großen, weiten Römischen Reich so gab. Das wäre eine uferlose Aufgabe gewesen. Jetzt aber wurde dieses Gesetz aus der Mottenkiste gezogen, um die eigentlichen Interessen der Ankläger und ihre finanziellen Interessen zu verschleiern. Diese Taktik gibt es heute auch noch.
Also es war eine üble Sache, die da lief. Und die Stadtrichter handeln auch nicht gerade souverän. Ohne Anhörung, ohne Erhebung der Fakten und ohne richtiges Urteil ordnen sie an, die beiden Missionare mit Schlagstöcken zu prügeln. Und danach geht ab in die Sicherheitsverwahrung. Verse 23 und 24. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Da gibt es so wunderschönes Kindergottesdienstmaterial, wie Paulus und Silas im Gefängnis sind und in den Block geschlossen sind. Da sitzen sie so ganz gemütlich an der Wand angelehnt und die Füße, die stecken in so Holzgerüst, so ganz gemütlich. Sieht richtig nett aus und sie lächeln auch dabei. Das ist aber fern von der Wirklichkeit, fern. In den Block geschlossen zu werden, bedeutet Schmerz, weil die Beine in völlig unnatürlicher Stellung fixiert werden. Und dazu die Schmerzen auf Schultern und Rücken von der Auspeitschung. Das war keine angenehme Nacht, die Paulus und Silas im Hochsicherheitstrakt der JVA Philippi verbracht haben. Eine Nacht voller Schmerz. Und doch hört man die beiden um Mitternacht beten und singen. Vers 25. Schauen Sie mal rein. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Wenn man ganz wörtlich übersetzt, steht da, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas mit Hymnen, mit Liedern zu Gott. Warum nur haben sie das getan, ausgerechnet das, nach diesen furchtbaren Erfahrungen? Die Antwort ist ganz einfach. Beide waren Leute, die erfüllt waren vom Heiligen Geist. Vielleicht erinnern Sie sich an heute Nachmittag, haben wir im Epheserbrief gelesen, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist diese Wirkung hat, dass Menschen Loblieder singen. Und wir haben auch gesehen, wie es dazu kommt, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es geschieht nämlich dadurch, dass sie das Wort Gottes reichlich in sich wohnen lassen. So steht es im Kolosserbrief, Kapitel 3, 16 und 17. Und genau das ist nun bei Paulus und Silas der Fall. Sie loben Gott. Und das nicht, weil ihre Lebensumstände so rosig wären. Das waren sie eindeutig nicht, sondern sie loben Gott, weil das Wort Gottes reichlich in ihnen wohnt und sie darum auch reichlich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Sie wissen zum Beispiel, Jesus sieht uns, er hat die Kontrolle, er hat den Überblick über alles. Alles, was wir erlitten haben, ist vorher an ihm vorbeigegangen. Er weiß, wozu es gut ist. Er wird etwas Positives daraus machen. Er wird dafür sorgen, dass uns auch diese üble Nacht zum Besten dienen muss. Paulus und Silas sind reichlich erfüllt mit dem Wort Gottes und reichlich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und darum brechen sie unter der Last schlimmer Lebensumstände nicht ein. Sie stöhnen nicht, sie verbittern nicht, sie erheben schon gar nicht Anklage gegen Gott, sondern sie loben ihn. Sie loben ihn und warten voller Zuversicht, dass er eingreifen wird und ihre üble Lage gebrauchen wird. Und ich möchte Sie bitten, das in Ihr Leben und in Ihren Alltag mitzunehmen. Wenn bedrückende Lebensumstände uns bitter oder niedergeschlagen machen, dann liegt das in der Regel nicht an den Lebensumständen, sondern daran, dass wir nicht ausreichend mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und wenn das so ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir neu und reichlich mit dem Wort Gottes erfüllt werden, damit sich dieser Zustand ändert. Nun, für Paulus und Silas ist es eine kurze Nacht geworden. Schon bald nach Mitternacht gerät einiges in Bewegung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Verse 26 bis 30. Plötzlich aber, heißt es, geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen, und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun,
dass ich gerettet werde. Als Gott den Apostel Petrus aus dem Gefängnis holte, Apostelgeschichte 12, da gebrauchte er einen Engel. Hier gebraucht Gott einen Naturvorgang, ein Erdbeben. Für die Häftlinge in der Zelle war dieses nächtliche Beben mit Sicherheit eine äußerst angstvolle Erfahrung. Für den Gefängniskommandanten aber war es eine Tragödie. Er musste davon ausgehen, dass alle Häftlinge kurz entschlossen das Weite gesucht hatten, und das bedeutete für ihn den Tod. Die römischen Gesetze ließen an dieser Stelle absolut keinen Spielraum. Wer Häftlinge, die ihm übergeben worden waren, entkommen ließ, wurde hingerichtet, egal was er zu seiner Entschuldigung vorbringen mochte. Kein Wunder also, dass der Gefängniskommandant drauf und dran war, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und umso unfasslicher dann für ihn die Worte von Paulus: Tu dir nichts an, wir sind alle hier.
Der Kommandant der Haftanstalt von Philippi ist also wirklich durch einige Erschütterungen hindurchgegangen in dieser Nacht. Die erste Erschütterung war das Erdbeben, die Öffnung der Gefängnistüren, die schreckliche Gewissheit, dass jetzt sein Leben verwirkt war. Die zweite Erschütterung war die, dass keiner der Häftlinge entwich und ihm darum völlig unverdient und völlig unerwartet das Leben noch einmal geschenkt wurde. Und jetzt bricht unter diesen Erschütterungen in diesem harten Mann eine Frage auf. Eine Frage, die vielleicht schon etwas länger in ihm untergründig rumort hat, die jetzt aber mit Macht nach außen durchbricht. Und das ist die einzige, wirklich wichtige Frage unseres Lebens. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde?
Verse 31 bis 34, sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben gekommen war.
Genau wie bei Lydia tut auch bei dem Gefängniskommandanten das Wort Gottes seine Wirkung. Er kommt zum Glauben und wird getauft. Und genau wie bei Lydia zeigt sich der Glaube bei ihm sofort in geistlicher Frucht.
Er wäscht und verbindet die Wunden der beiden Männer und er gewährt ihnen Gastfreundschaft. Er handelt in Liebe. Und er zeigt ein klassisches Erkennungszeichen des Heiligen Geistes. Er freut sich nämlich, Apostelgeschichte 16, 34. Noch vor wenigen Stunden war er bereit, sich das Leben zu nehmen. Und jetzt fließt die Freude in ihm über, dass er ein gerettetes Kind Gottes ist.
Verse 35 und 36. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen: Lasst diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Dieser Morgen bringt eine Überraschung, und zwar eine Überraschung für die Stadtrichter. Eine Überraschung von der ganz unschönen Sorte. Die Stadtrichter werden nämlich von ihren Untaten eingeholt.
Ihr Plan war es, Paulus und seine Begleiter still und leise abzuschieben, um dann nie wieder von ihnen zu hören. Nur der Plan funktioniert nicht. Es kommt knüppeldick für sie.
Schauen Sie mal, Verse 37 bis 40. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind. Aha, Jus Italicus, römische Bürger. Und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein. Sie sollen uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder getröstet hatten, zogen sie fort.
Arrogant und lässig hatten sie Paulus und Silas durchprügeln lassen am Tag vorher. Sie hatten das Recht gebeugt und dem Mob der Straße nachgegeben. Und jetzt stellt sich heraus, dass sowohl Paulus als auch Silas römische Bürger sind. Und natürlich ist allen Beteiligten klar, jetzt wird's eng. denn römische Staatsbürger ohne ordentlichen Prozess und ohne ordentliches Urteil durchprügeln und inhaftieren zu lassen, konnte sofortige Amtsenthebung oder Schlimmeres zur Folge haben. Und jetzt hat Paulus die Stadtrichter am Kanthaken. Ganz zahm werden die, katzenfreundlich. Die lässige Arroganz weicht einer kratzfüßigen Unterwürfigkeit.
Zähne knirschend und Magen grollend müssen sie den Missionaren das Ehrengeleit bis zum Stadttor geben.
Warum hat Paulus das wohl so gemacht? Ich meine, wollte er sein Mütchen kühlen an ihnen? Wollte er seine Rachegelüste ausleben und die Stadtrichter im Staub vor sich sehen?
Ich glaube nicht. Sein Anliegen bei dieser Prozedur war der Schutz für die neu entstandene Gemeinde. Hätte Paulus sich einfach so, mir nichts, dir nichts, aus der Stadt abschieben lassen, dann wäre sehr wahrscheinlich auch sehr bald die neue Gemeinde in Philippi unter Druck gekommen. Durch das öffentliche Ehrengeleit sicherte Paulus die Gemeinde ab. Das heißt, nachdem die höchsten politischen Repräsentanten ihm und seinen Mitarbeitern öffentlich Ehre und Anerkennung gezollt hatten, hatten sie keine Möglichkeit mehr, gegen die von Paulus gegründete Gemeinde zu Felde zu ziehen. Das heißt, am Ende mussten die Prügel, die Paulus und Silas bezogen hatten, also doch noch der neuen Gemeinde zum Besten dienen. Verstehen Sie? So macht Gott das.
Und jetzt möchte ich Sie, bevor wir gleich Pause machen, möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen. Eine wichtige Tatsache, die man hier bei den Ereignissen in Philippi besonders gut erkennen kann. Wollen wir mal zusammen überlegen. Wer gehörte denn nun zu der neu gegründeten Gemeinde?
Also da war Lydia, eine reiche Frau aus der Oberschicht. Dann war da der Gefängniskommandant, ein Mann aus der Mittelschicht. Und dann war da schließlich die Sklavin, die durch Paulus von einer okkulten Bindung frei geworden war. Sie gehörte zur untersten Unterschicht. Jetzt überlegen wir noch weiter. Lydia war eine Asiatin. Der Gefängniskommandant war ein Römer. Und die Sklavin aus der untersten Unterschicht war wahrscheinlich eine Griechin. Das heißt, es waren drei grundverschiedene Persönlichkeiten mit drei grundverschiedenen Herkünften. Und doch, und das ist das Entscheidende, und doch wurden sie alle drei von dem einen gleichen Evangelium erreicht. Sie wurden alle von der einen Wahrheit Gottes erreicht und neu geboren.
Paulus hat also genau das nicht getan, was das Willow Creek Konzept für unbedingt notwendig hält. Er hat nicht zielgruppenorientiert gearbeitet. Er hat weder Zielgruppen festgelegt noch Marktforschung betrieben. Er hat die ganze Wahrheit Gottes gesagt. Und diese Wahrheit Gottes hat der Heilige Geist in die Herzen dreier so grundverschiedener Leute hinein transportiert und sie zum Glauben kommen lassen. Und daran kann man eins lernen. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Wahrheit so genau, so klar, so vollständig und so persönlich wie möglich weiterzugeben. Gottes Aufgabe ist es, seine Wahrheit in die Herzen derer zu transportieren, die er zum ewigen Leben erwählt hat.
Das heißt, das eine Evangelium Gottes kann völlig verschiedene Menschen erreichen, weil es eine Kraft Gottes ist. Es ist eine Kraft Gottes,
wie Paulus in Römer 1, Vers 16 feststellt. Gott selbst in Person steht hinter seinem Wort und lässt es wirken, sodass es nicht leer zurückkommt, sondern Menschen rettet.
Wahrscheinlich ist Lukas damals in Philippi zurückgeblieben, um in der neuen Gemeinde nach dem Rechten zu sehen. Die weiteren Ereignisse der zweiten Missionsreise beschreibt er nämlich nicht mehr im Wir-Stil. Er war also wahrscheinlich nicht mehr direkt dabei, sondern wurde erst später von Paulus über den Fortgang der Ereignisse informiert. Das heißt, in die Stadt Thessalonich sind Paulus, Silas und Timotheus ohne Lukas gereist. Wir gehen nach 5 Minuten Luftpause in Gedanken mit.
Sie kommen noch wieder, ne? So, Stippvisite in Thessalonich und Beröa. Kapitel 4, das ist ganz kurz und dann kommen nur noch 2. Über Amphipolis und Apollonia sind Paulus und seine Begleiter auf der römischen Via Ignatia nach Thessalonich gereist. Heute heißt die Stadt Saloniki. Insgesamt sind das ungefähr 180 Kilometer und wenn Sie, wie der Text leise andeutet, diese Strecke in 3 Tagen zurückgelegt haben, dann kann das nur zu Pferd geschehen sein. Sie müssen bedenken, Paulus und Silas waren noch stark geschwächt von den Misshandlungen in Philippi. Da konnten sie mit Sicherheit nicht zügig marschieren. Also vielleicht haben sie in Philippi Reitpferde bekommen, um leicht und rasch Thessalonich zu erreichen.
Ich lege uns nochmal die Karte hin, dass Sie es vor Augen haben. So. Da ist Amphipolis und Apollonia und da ist Thessalonich und Beröa. Ja?
Thessalonich war damals die Hauptstadt Mazedoniens, hatte etwa 200.000 Einwohner und war ein wichtiges Zentrum für Handel und Gewerbe, also eine reiche Stadt. Politisch geführt wurde sie von 5 Stadtoberen, griechisch Politarchai, wie Lukas präzise berichtet. Beröa, 90 Kilometer von Thessalonich entfernt, war dagegen eine echte Provinzstadt. Allerdings hatten sowohl Thessalonich als auch Beröa eine Synagoge. Und darum haben Paulus und Silas auch folgerichtig mit ihrer missionarischen Arbeit in der Synagoge begonnen. Eigentlich ist es erstaunlich, dass Paulus sich immer wieder in die Synagogen hineingewagt hat. Eigentlich ist es erstaunlich, dass er seine Landsleute nie aufgegeben hat, obwohl sie ihn so oft so massiv angegriffen haben. Überlegen wir mal. In Zypern hatte ihm sein Landsmann Bar Jesus Schwierigkeiten gemacht. In Antiochia, in Pisidien, hatten seine Landsleute mit wütenden, blasphemischen Kommentaren auf seine Predigten reagiert und einen Aufstand organisiert. In Ikonion hatten sie ihn gewaltsam aus der Stadt getrieben, in Lystra mit Steinen nach ihm geworfen. Und auch in Thessalonich, werden wir sehen, bewahrte nur rasche Flucht den Völkerapostel vor Schaden. Und dennoch hat Paulus das Volk Israel nie aufgegeben. Er ist unverdrossen immer wieder in die Synagogen gegangen und hat ihnen geduldig das Evangelium gesagt. Warum hat er nicht aufgegeben? Weil er eine Liebe hatte zu seinem Volk. Und Liebe gibt eben nicht auf. Liebe macht mutig, das Richtige zu tun und die Wahrheit auch gegen Widerstand zu sagen.
Wenn man die Berichte über die Ereignisse in Thessalonich und Beröa nebeneinander legt, dann fällt auf, dass sie manche Gemeinsamkeiten haben.
In beiden Städten ist Paulus vergleichsweise kurz geblieben. In beiden Städten hat er nur eine Stippvisite abgestattet.
In Thessalonich war er circa 3 Wochen, so steht es in Apostelgeschichte 17, Vers 2, in Beröa noch kürzer. Beide Städte musste er fluchtartig verlassen und in beiden Städten hat die Bibel bei der Evangelisation eine ganz besondere Rolle gespielt. Schauen wir uns das an. Apostelgeschichte 17, 1-4. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an 3 Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen.
Paulus hat anders evangelisiert, als das heute für gewöhnlich der Fall ist. Heute dominieren in der Evangelisation in der Regel menschliche Bedürfnisse. Der Evangelist versucht, seine Zuhörer bei ihren gefühlten Bedürfnissen abzuholen, um dann zu zeigen, wie diese Bedürfnisse in der Beziehung zu Jesus erfüllt werden können. Es sind gefühlte Bedürfnisse, um die es geht. Wissen Sie, was gefühlte Bedürfnisse sind?
Das ist so etwas Ähnliches wie gefühlte Temperaturen.
Das ist ja so ein wunderbares neudeutsches Wort, das seit einiger Zeit durch die Wetterberichte geistert. Gefühlte Temperatur. Die gefühlte Temperatur ist etwas anderes als die tatsächliche Temperatur.
Also es kann beispielsweise sein, dass es draußen 8 Grad Celsius sind, dazu regnet es aber und ein Nordostwind weht. Und darum empfinden die Menschen es als viel kälter. Die gefühlte Temperatur beträgt darum nur 4 Grad. Es ist die gefühlte, eben nicht die eigentliche Temperatur. Okay,
bei den Menschen und ihren Bedürfnissen ist das ähnlich. Man kann es nicht ganz übertragen, aber es ist ähnlich. Es gibt gefühlte und eigentliche Bedürfnisse. Das heißt, es gibt Bedürfnisse, die sich eher an der Oberfläche des Lebens bewegen, und es gibt tiefliegende Bedürfnisse.
Das tiefste Bedürfnis jedes Menschen, so sagt die Bibel, ist die Rettung aus Verlorenheit, die Vergebung der Schuld und die Neugeburt im Heiligen Geist. Dieses Bedürfnis wird aber meistens nicht gefühlt. Es ist real vorhanden, wird aber nicht unmittelbar oder jedenfalls oft nicht unmittelbar als Bedürfnis gefühlt. Gefühlt werden in der Regel andere Bedürfnisse, die weiter oben liegen, unter der Oberfläche. Also Bedürfnisse nach Gemeinschaft, Identität, Erfolg, Glück, Liebe und so weiter. Nun ist es so, solange ein Evangelist sich nur mit den gefühlten Bedürfnissen seiner Zuhörer beschäftigt, bleibt er eher an der Oberfläche. Das geht nicht anders. Wirklich in die Tiefe kommt er nur, wenn er über die gefühlten Bedürfnisse seiner Zuhörer zu den eigentlichen, tief sitzenden geistlichen Bedürfnissen vorstößt. Das heißt, wenn ein Evangelist seinen Zuhörern wirklich dienen will, dann muss er über die Bedürfnisse sprechen, die in der Tiefe liegen und meistens nicht sofort gefühlt werden. Er muss über die Versöhnung mit Gott, die Rettung aus Verlorenheit und über ein Leben in Reinheit und Heiligkeit sprechen. Und das bedeutet, er muss eine Menge Dinge berühren, die sehr wahrscheinlich Anstoß erregen. Ich will Ihnen das mal vorführen. Er muss darüber sprechen, dass ein Leben in Sünde eine permanente Beleidigung Gottes ist. Er muss darüber sprechen, dass Trauer und Entsetzen über unser gottfernes Leben sehr angebracht sind. Er muss darüber sprechen, dass Gott ein heiliger Gott ist, der die Menschen in ihrer Sünde mit unerbittlicher Gerechtigkeit richten wird. Er muss darüber sprechen, dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist, ein Ort endloser Qual. Er muss über Jesus sprechen, dessen furchtbarer Opfertod die einzige Antwort ist auf die furchtbare Schuld der Menschen. Er muss über die Hässlichkeit der Sünde sprechen und über die Gnade der Vergebung. Er muss darüber sprechen, dass es furchtbar ist, als stolzer Sünder in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er muss darauf hinweisen, dass die Menschheit in einer gigantischen Todeszelle sitzt und nur Jesus den Schlüssel zu dieser Zelle in Händen hält. Er muss davon sprechen, dass schon viel zu viel Zeit verflossen ist und der Schritt zu tiefer, schmerzhafter Buße längst überfällig. Er muss die tiefste Not ansprechen, die die Menschen festhält, mit eisernem, grausamem Griff, den Tod, der der Sünde sold ist. All dies sind Dinge, die mit Sicherheit nicht kompatibel sind mit irgendwelchen Marketingmethoden. Das sind Dinge, die mit Sicherheit nicht leicht und glatt heruntergehen. Es sind einfach wahre Dinge, die die tiefste Not von uns Menschen offenlegen. Mit anderen Worten, ein Evangelist, der seinen Zuhörern wirklich dienen will und ihnen wirklich helfen will, muss sehr stark von der Bibel her predigen, denn allein dort werden diese Dinge klar und präzise formuliert. Und genau das hat Paulus getan. Er hat sehr stark von der Bibel her gepredigt, wenn er evangelisiert hat. In den Berichten über seine Arbeit in Thessalonich und Beröa wird das besonders stark sichtbar. Apostelgeschichte 17,2 steht, dass Paulus mit den Leuten in Thessalonich von der Schrift redete. Er hat also stringent von der Bibel her das Evangelium gepredigt. Er hat im Einzelnen dargelegt, stellen Sie sich mal vor, er hat dargelegt, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass er der Christus ist. Kapitel 17, 3. Das heißt, er ist mit den Leuten durch die Bibel förmlich hindurchgegangen, so ähnlich wie wir das heute machen. Hier, Sie und ich. Sehr wahrscheinlich hat er Jesaja 53 zitiert, Psalm 22 und so weiter. Er hat den Leuten wirklich die Bibel in ihren vielen detaillierten Aussagen nahegebracht. Viele Christen heute würden diese Art von Evangelisation scharf ablehnen. Sie würden sie sehr wahrscheinlich als altbacken bezeichnen und als unwirksam ansehen. Sie würden sich schütteln. Aber diese Form der Evangelisation ist nicht unwirksam. Sie war es nicht und sie ist es nicht. Etliche von Paulus' Landsleuten ließen sich nämlich von seiner Beweisführung überzeugen. Und, erstaunlich, eine große Menge von Heiden kam zum Glauben. Apostelgeschichte 17,4. Und in Beröa, da war es noch positiver. Schauen Sie mal, Verse 10 bis 12 in Kapitel 17. Die Brüder aber, heißt es, schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen Frauen und Männern. Wirksame evangelistische Predigt muss ganz stark von der Bibel herkommen. Dann ist sie in der Lage, die tiefste und nicht nur die gefühlte Not der Menschen zu erreichen. Und Gott wird diese Art von Evangelisation immer segnen, einfach weil sie so stark an sein Wort gebunden ist. Sowohl in Thessalonich und auch in Beröa, das ist uns jetzt schon geläufig, ist es aufgrund der missionarischen Arbeit zu einer geistlichen Scheidung gekommen. Das heißt, einerseits bildeten sich Gemeinden, andererseits rotteten sich die zusammen, die Gottes Wahrheit für sich ablehnten. Verse 5 bis 9. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien: Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen, die beherbergt Jason, und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. In Thessalonich sind Paulus und seine Mitarbeiter nur knapp einer Verhaftung entgangen. Stattdessen wurde Jason vor Gericht zitiert und erst als er eine Kaution zahlte, wurde die Sache beigelegt. Und in Beröa, da lief es ähnlich. Auch dort musste Paulus die Stadt fluchtartig verlassen, während Timotheus und Silas zurückblieben, um beim Aufbau der Gemeinde zu helfen. Und Paulus konnte nicht mehr in der Provinz Mazedonien bleiben. Er war zu bekannt, bekannt wie ein bunter Hund. Einige zuverlässige, verschwiegende Leute haben ihn dann in die Provinz Achaia gebracht, bis vor die Tore der Stadt Athen. Und in dieser Stadt wartete nun geistliche Schwerstarbeit auf ihn. Schauen wir uns das an, Kapitel 5, Schwerstarbeit in Athen. Paulus hat Schwerstarbeit geleistet in Athen. Das hing damit zusammen, dass er sich dieser Stadt und ihrer Bevölkerung ganz allein gestellt hat. Silas und Timotheus waren in Beröa geblieben, wie wir gesehen haben. Zwar hatten sie Order, möglichst rasch nachzukommen nach Athen, aber die Sache zog sich hin. Und im Endeffekt hat Paulus die Evangelisation in Athen ganz allein durchgezogen. Ich bin überzeugt, er hat das mit der ihm eigenen Ruhe und Souveränität gemacht. Er hat sich nicht davor gefürchtet, allein in einer großen Stadt für die Wahrheit Gottes einzustehen. Und dennoch war es Schwerstarbeit, weil Paulus sich in Athen auf sehr viele verschiedene Leute einstellen musste. Ein weiterer Grund, warum Athen Schwerstarbeit bedeutete, war die Tatsache, dass die Stadt voller Aberglauben war. Der Aberglaube prägte das Leben und die Atmosphäre in dieser Stadt durch und durch. Und es ist schon Arbeit, sich dem mit der Wahrheit Gottes entgegenzustellen. Jeder, der das einmal versucht hat, weiß es.
Athen war eine einzige Ansammlung von Göttertempeln, Götzenstatuen und Götzenaltären. Sie war gefüllt mit hinreißend schönen Bauwerken, entworfen und realisiert von genialen Architekten. Die Stadt strotzte nur so von Marmor und Gold und herrlichen Farben. Sie war das Zentrum griechischer Weisheit und Gelehrsamkeit. Sie verfügte über die besten Schulen und Universitäten. Sie beherbergte die größten Bibliotheken und die edelsten Kunstwerke in ihren Mauern. Die Stadt war religiös in Potenz und kultiviert im Quadrat.
Nur der wahre und einzige Gott war dort unbekannt.
Athen war eine Stadt, die das Größte und Beste zu bieten hatte, was menschliche Kunst und Gelehrsamkeit hervorbringen können. Und doch war es eine sehr verlorene Stadt. Gefangen in der Gottferne. Wie hat nun Paulus auf die Stadt reagiert? Schauen wir es uns an. Apostelgeschichte 17, 16 bis 17. Als aber Paulus in Athen auf sie, nämlich Timotheus und Silas, wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Paulus ergrimmte angesichts der vielen Götzenbilder. Wörtlich übersetzt steht da eigentlich, er wurde provoziert. Paroxynato. Warum provoziert? Provoziert darum, weil sich hier Aberglaube, Lüge und Finsternis prächtig frisiert überall breit gemacht hatten und die Menschen in Verlorenheit und Verdammnis festhielten. In Athen produzierte sich Finsternis, maskiert mit Marmor, Gold und äußerer Schönheit. Nirgendwo wurde so deutlich, dass die geistliche Finsternis sich ganz gern einhüllt in den Mantel des Lichts. Und wie hat Paulus weiter reagiert? Er hat einfach begonnen zu evangelisieren. Ganz treu, ganz einfach. In den Synagogen hat er mit Juden und Gottesfürchtigen geredet. Auf dem Marktplatz hat er zu denen gesprochen, die vorübergingen. Unter anderem auch mit Philosophen und Gelehrten. Er hatte Kontakt zu den verschiedensten Leuten. Und über was hat er gesprochen? Vers 18 sagt, er sprach über das Evangelium von Jesus. Über den Tod und die Auferstehung des Gottessohnes. Ja, und dann kommt Vers 18. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm.
Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Wörtlich steht da, was will dieser Kornpicker sagen? Andere aber, er sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt.
Paulus hat einfach das Wort Gottes weitergegeben. Er hat erklärt, begründet, argumentiert, ausgelegt. Er wusste, er war nur Sprachrohr, die wirkliche Schlacht schlägt Gott.
Und nun greift Lukas unter den verschiedenen Gesprächspartnern von Paulus eine Gruppe besonders heraus, und das waren die Epikureer und die Stoiker. Und jetzt bitte ich Sie um ganz viel Geduld, jetzt werde ich Ihnen das kurz erklären. Das müssen Sie wissen. Die Epikureer waren Schüler des Philosophen Epikur, der etwa 400 Jahre vor Paulus gelebt hatte. Die Epikureer glaubten, dass das ganze Leben ein einziger großer blinder Zufall sei. Das heißt, sie waren den Menschen des 20. Jahrhunderts sehr nahe, die ja mehrheitlich das auch glauben, zumindest in den westlichen Ländern. Die Epikureer meinten weiter, dass mit dem Tode alles aus sei und dass man darum aus der knapp bemessenen Lebenszeit das Letzte herausholen müsse. Das taten sie nun aber nicht, wie man denken könne, durch einen haltlosen, verluderten Lebensstil. Sie waren im Gegenteil höchst moralische Leute, weil sie glaubten, dass ein moralischer Lebenswandel den allerhöchsten Lebensgenuss bietet.
Die andere Gruppe, die Lukas herausgreift, sind die Stoiker. Ihre Philosophie lehrte nun so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Epikureer für wahr hielten. Die Stoiker waren Pantheisten. Sie glaubten, dass alles irgendwie göttlich sei. Sie glaubten weiter, dass man sowohl Gutes als auch Böses unmittelbar auf das Wirken Gottes zurückführen müsse und waren darum sehr fatalistische Leute. Gutes und Böses nahmen sie gleichermaßen reglos und unbewegt hin. Sie waren sehr offene Leute, viel Verständnis für menschliche Größe, aber auch Niedrigkeit. Und natürlich war nun der Apostel Paulus mit seiner Botschaft von Tod und Auferstehung Jesu ein Unikum für diese Leute. Eines Tages haben sie ihn darum mit auf den Areopag genommen, um genaueres über seine Lehre zu erfahren. Was ist der Areopag? Der Areopag war einfach ein Hügel in Athen, der dem Gott Mars geweiht war. Und auf diesem Hügel befand sich der Areopag-Gerichtshof, in dem 30 Philosophenrichter über neue Lehren und Philosophien urteilten. Sie waren sozusagen die Wächter der athenischen Philosophie. Und offenbar sollte Paulus das Evangelium vor ihnen darlegen, damit sie dann darüber urteilen konnten. Okay, ist deutlich? Epikureer, Stoiker, ja? Gut. Paulus hat diese Chance sofort ergriffen und er hat in sehr feiner Weise die Wahrheit Gottes vor dieser Versammlung von Intellektuellen ausgebreitet. Und das gucken wir uns jetzt noch an. Seien Sie mutig, wir gucken uns das jetzt noch an. Apostelgeschichte 17, 18 bis 21.
Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Und jetzt möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen, das wichtig ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 19 bis 23 hat Paulus einiges zur Methodik von Evangelisation gesagt. Und zwar führt er dort aus, dass er sich äußerlich in seinem Lebens- und Redestil auf seine jeweiligen Zuhörer eingestellt hat. Das heißt, wo das ohne Sünde möglich war, hat er sich in seiner Lebensart und in seiner Redeweise auf sein jeweiliges Gegenüber eingestellt, um dieselbe große Wahrheit Gottes allen rüberzubringen. Schauen wir uns das an. Das ist ein wichtiger Passus. 1. Korinther 9. Wenn Sie noch Kraft haben, schlagen Sie es auf. Kapitel 19 bis 23. 1. Korinther 9, 19 bis 23. Eine absolut entscheidende Passage. Paulus sagt, obwohl ich frei bin von jedermann, das wissen wir, Menschen hat er sich nicht unterworfen, obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Jetzt führt er das aus. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Das war sein Programm. Anpassung in äußerer Lebensart und Redeweise, wo das ohne Sünde möglich ist, um dieselbe Wahrheit Gottes zu ganz verschiedenen Menschen hinzubringen. Und in seiner Rede auf dem Areopag hat er das jetzt mustergültig vorgeführt. Man kann eine Menge davon lernen. Hören wir einmal in seine Rede. Vers 22, Apostelgeschichte 17, 22. Das ist jetzt wirklich interessant. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Schon der Einstieg in die Rede ist bemerkenswert. Paulus weiß, er hat hier Leute vor sich, die sich Jahre und Jahrzehnte mit all den Fragen nach Gott, nach dem Sinn des Daseins und nach dem Leben überhaupt befasst haben. Er weiß, er hat nachdenkliche Leute vor sich, die allerdings von der Wahrheit weit weg sind. Nachdenklich, aber weit weg von der Wahrheit. Und Paulus geht jetzt auf diese Leute ein. Er signalisiert ihnen, dass er sie sehr ernst nimmt und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Paulus zeigt, dass er sie respektiert. Und das ist keine Attitüde. Das ist wirklich so. Paulus begegnet ihnen nicht von oben herab, sondern auf gleicher Ebene. Er würdigt sie, obwohl er weiß, dass sie irren. Und damit gewinnt er den Zugang zu ihren Herzen. Und dann verliert der Apostel keine Zeit, er steuert sofort sein Thema an, Vers 23. Oh, jetzt kommt's. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus kommt auf einen Altar zu sprechen, den er in der Stadt gesehen hat. Und dieser Altar trug die Aufschrift, dem unbekannten Gott. Eine merkwürdige Aufschrift. Mit einer grausigen Geschichte dahinter. 600 Jahre bevor Paulus Athen besucht, war die Stadt von einer furchtbaren Seuche heimgesucht worden. Hunderte von Menschen fielen ihr zum Opfer und die Straßen Athens begannen zu veröden. Um nun das Schicksal der Stadt zu wenden, erdachte damals ein Dichter namens Epimenides einen sonderbaren Plan. Er schlug vor, eine Herde Schafe durch die Stadt laufen zu lassen. Wo immer sie sich niederlegten, sollten sie sofort im nächstgelegenen Tempel geopfert werden, um die Götter zu beruhigen, wie er glaubte. Leider zeigte sich nun, dass einige Schafe sich an Orten niederließen, an denen es weit und breit keinen Tempel gab. Epimenides riet nun dazu, an Ort und Stelle einen Altar zu errichten und die Schafe dort zu opfern. Das heißt, die Schafe wurden unbekannten Göttern geopfert. Und folgerichtig trugen die Altäre die Aufschrift dem unbekannten Gott. Es gab mehrere Altäre dieser Art in Athen. Und auf einen dieser Altäre nimmt Paulus nun Bezug und erklärt, ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Vielleicht haben nun einige von den Zuhörern zunächst gedacht, dass er ihnen nur einen weiteren Gott unter ihren vielen anderen Göttern vorstellen wolle. Aber Paulus macht sofort klar, dass das nicht sein Anliegen ist. Der Gott, den er ihnen verkündigt, ist nicht einer unter vielen. Er ist der Herr über alles. Schauen Sie mal, Verse 24 und 25. Er sagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Paulus wird deutlich, nicht von irgendeinem Götzen redet er, sondern von Gott, dem Schöpfer, der die Welt gemacht hat und der Herr des Himmels und der Erde ist. Das ist deutlich. Und auf diese Weise macht Paulus klar, liebe Leute in Athen, ihr habt zwar viele Tempel und Götterfiguren in eurer Stadt, aber den souveränen Schöpfer und Herr der Welt, den kennt ihr dennoch nicht. Und dann fügt er, um Missverständnisse auszuschließen, noch hinzu, der souveräne Schöpfer und Herr der Welt, der wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhänden geformt wurden. Und solche Tempel, müssen Sie sich vorstellen, gab es ja nun wirklich viele in Athen. Paulus macht seinen Zuhörern deutlich, eure Götter sind zu klein. Sie passen in Tempel. Der lebendige Gott ist anders. Er ist souverän und er passt nicht in Tempel. Sehr wahrscheinlich haben einige von den interessierten Philosophen doch etwas geschluckt. Wahrhaftig, dieser Paulus nahm wirklich kein Blatt vor den Mund. Und es sollte noch dicker kommen. Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, macht Paulus klar, er ist auch ihr Erhalter. Er sorgt dafür, dass alle Lebewesen Atem und Leben haben. Kein Mensch kann ihm etwas geben, was ihm nicht bereits gehörte. All die vielen Tempel sind ja schön und prächtig, menschlich gesehen. Aber vor Gott sind sie nicht mehr als Krümel. Ohne Bedeutung, ohne Wirkung. Das ist die Botschaft. Aber Paulus formuliert fein. Er will nicht beleidigen. Er will die Wahrheit taktvoll sagen, aber die Wahrheit. Und jetzt kommt Paulus direkt auf die Menschen zu sprechen. Und jetzt wird es besonders interessant, Verse 26 bis 28. Er sagt, und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht fern von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Paulus kommt erst nochmal auf die Schöpfung zu sprechen. Er sagt, die gesamte Menschheit ist aus einem Menschen, nämlich Adam, hervorgegangen. Und dann sagt er etwas sehr Entscheidendes. Er macht deutlich, die gesamte Menschheit hat nicht nur einen gemeinsamen Ursprung, sondern auch einen gemeinsamen Auftrag von Gott.
nämlich tastend nach ihm zu suchen und zu fühlen, ob sie ihn wohl finden könnten. Und dann gibt er ihnen auch den Grund an, warum so eine Suche keineswegs überflüssig, sinnlos oder utopisch ist. Er sagt, Gott ist nicht ferne einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Und dann zitiert er sogar die griechischen Dichter, die geschrieben haben, wir sind seines Geschlechts.
Diese Art der Argumentation kennen wir. In Lystra hat Paulus ganz ähnlich gesprochen.
Auch dort hat er darauf aufmerksam gemacht, dass man Gott in der Schöpfung erkennen kann, dass die Suche nach ihm nicht sinnlos ist.
Für die athenischen Philosophen waren diese Gedanken mit Sicherheit eine Herausforderung, weil Paulus sie zu der Erkenntnis zwang, all eure Götterfiguren, all eure Tempel werden euch nicht helfen. Ihr werdet in ihnen Gott nicht finden. Ihr findet in euren Tempeln und Figuren immer nur euch selbst, aber nicht den lebendigen Gott. Es ist sinnlos, damit weiterzumachen. Dann schlägt er sie mit ihren eigenen Waffen und zitiert zwei griechische Dichter. Er zitiert Epimenides, hatten wir eben schon. Der hat gesagt, in ihm leben, weben und sind wir. Und Arados, ein anderer Dichter, schrieb, wir sind seines Geschlechts. Warum zitiert Paulus diese Dichter? Was ist seine Absicht? Er will sagen, seht mal, selbst eure eigenen Dichter wussten was davon, dass es einen souveränen, lebensschaffenden Gott gibt. Gut, sie haben die Erkenntnis falsch eingeordnet, sie sind letztlich abgeglitten und bei den Götzen gelandet, nicht bei dem lebendigen Gott, aber sie haben etwas Richtiges gesehen, nämlich, dass es jemand geben muss, der die Welt gemacht hat und der nicht fern ist. Und dann wird Paulus noch deutlicher und zeigt seinen Gesprächspartnern, wie sie Gott suchen können. Er macht das praktisch, nämlich dadurch, dass sie Buße tun. Verse 29 und 30. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber, jetzt kommt's, gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Nicht Götterfiguren helfen, sagt Paulus, oder menschliche Kunst. Das sind menschliche Dinge. Gott findet man nur, indem man Buße tut, anders geht es nicht. Und dann fügt er noch einen Satz hinzu, dessen Brisanz man erst merkt, wenn man genau hinschaut. Er sagt, Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er Buße zu tun. Was meint er mit der Zeit der Unwissenheit? Er meint unter anderem, all die Jahrhunderte, in der die berühmten Philosophen Griechenlands, Sokrates, Plato und Aristoteles gelehrt und geschrieben haben. Diese jahrhundertealte Tradition ordnet Paulus als Zeit der Unwissenheit ein. Jahrhundertelang haben sie geforscht und gelehrt, aber Gott sind sie keinen Schritt näher gekommen. Und Paulus sagt, Gott hat über ihr Treiben hinweggesehen, aber jetzt gebietet er allen Menschen Buße zu tun. Und dann wird es ganz ernst, dann kommt er auf das Gericht Gottes zu sprechen. Vers 31.
Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Wieder finden wir in dieser Paulus-Predigt etwas, was wir schon öfter gesehen haben. Paulus entfaltet das Evangelium vor dem Hintergrund des Gerichtes Gottes. Das heißt, er macht klar, es geht im Evangelium nicht um die Steigerung der Lebensqualität, sondern es geht um Rettung vor dem Gericht Gottes.
Paulus ist dann nicht mehr dazu gekommen, die Botschaft von Jesus im Einzelnen zu entfalten. Nach dem Stichwort Auferstehung wird er jäh unterbrochen durch Gelächter.
Ich vermute, dass die Herren auf dem Areopag ihm mit wachsender Bestürzung zugehört haben. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass sie sich seiner Argumentation nicht entziehen konnten, aber sie nicht akzeptieren wollten. Und bei dem Stichwort Auferstehung gab es nun eine gute Gelegenheit, die innere Spannung und Betroffenheit durch spöttisches Gelächter abzureagieren. Mit einer glatten Redensart schieben sie den unbequemen Paulus ab. Vers 32 und 33. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Und dennoch, obwohl er an einer so wichtigen Stelle unterbrochen worden war, obwohl er es abgelehnt hatte, seine Botschaft den Bedürfnissen der Epikureer und Stoiker anzupassen, obwohl er den Kult um Götter und Götzen als sinnlos entlarvt hatte und obwohl er das Reizthema Gericht angeschnitten hatte, kamen doch einige Gesprächspartner zum Glauben. Schauen Sie nochmal Vers 34. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig, da steht. Unter ihnen war auch Dionysios, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ganz sicher war Athen eine anstrengende Zeit.
Paulus musste immer hochkonzentriert sein und hellwach. Und ganz sicher hätte er seine Gefährten Timotheus und Silas ganz gut brauchen können. Und so hat er wahrscheinlich die Stadt Athen erschöpft und ausgepumpt verlassen.
Der geistliche Kampf ist kräftezehrend, sehr. Aber es gilt auch, Gott überfordert seine Leute nicht. Und zur rechten Zeit liefert er nach Phasen der Schwerstarbeit die nötige Stärkung. Und das wollen wir uns im letzten Abschnitt heute Abend jetzt noch anschauen. Und das ist die Stadt Korinth. Hier sind wir gleich durch.
Paulus war eine starke Persönlichkeit. Das heißt aber nicht, dass er keine Tiefen und Einsamkeiten kannte.
Auch ein Paulus kannte Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und das Gefühl, verlassen zu sein.
Allerdings ließ er sich von solchen Gefühlen nicht wegschwemmen. Er wusste, Gott achtet auf seine Leute. Und wenn Erschöpfung und Nöte und Misshandlung und Angst da sind, dann ist Gott auch nicht fern. Und er gebraucht uns sogar dann, wenn wir es selbst einfach nicht mehr bringen. Und er ist pünktlich zur Stelle mit neuer Kraft und Ermutigung.
Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10, hat Paulus mal geschrieben: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Jetzt kommt die Begründung, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wenn ich schwach bin, kann die Kraft Gottes in mir stark wirken. Und in Korinth hat Paulus das nun geballt erfahren. Gerade der Bericht über Korinth ist ein sehr ermutigendes Kapitel. Gott baute dort seinen erschöpften Apostel systematisch wieder auf.
Es spricht einiges dafür, dass Paulus ziemlich am Ende war, als er in Korinth ankam.
Sie müssen sich vorstellen, jetzt am Ende einer harten, anstrengenden Missionsreise waren die Kräfte einfach erschöpft. Dazu die belastende Zeit in Athen. Als er nun die Stadttore Korinths durchschritt, war er seelisch und körperlich wahrscheinlich an einem Tiefpunkt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 3, hat er mal geschrieben an die Korinther: Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großen Zittern.
Okay, was war Korinth für eine Stadt? Schauen wir sie kurz an. Sie war in vieler Hinsicht das genaue Gegenstück zu Athen. Während Athen die Stadt der Gelehrsamkeit war, war Korinth die Stadt des Geldes und der Finanzmacht.
Oh. So. Wenn ich jetzt meinen Stift wiederfinden würde, da ist er. Da ist Korinth. Und dieses kleine Landstück da, diese Verbindungsstück, das ist der Isthmus von Korinth, so heißt das Ding. Eine Landbrücke.
Korinth liegt am Ende des Isthmus, also dieser Landbrücke, der die Insel Peloponnes mit dem griechischen Festland verbindet. Und die wichtigste Handelsstraße zwischen Italien und Kleinasien lief durch den Isthmus und durch die Stadt Korinth hindurch. Und mehr noch, die meisten Schiffe von Italien nach Kleinasien fuhren nicht um die Spitze des Peloponnes herum, da, nicht herum, da gab es nämlich Stürme, viele, sondern die meisten liefen den Westhafen Korinth an. Dort wurden sie auf Transportkarren verladen, die Schiffe, und auf einer Art Gleis über Land transportiert und im Osthafen Korinth, Kenchreae, wieder zu Wasser gelassen. Korinth hatte also strategisch eine wichtige Lage. Sie war die Stadt des Geldes, sie war das Bankenzentrum Griechenlands und häufte riesige Reichtümer auf. So verköstigte, um nur ein Beispiel zu nennen, so verköstigte beispielsweise der Präsident der isthmischen Spiele, das war so Art Olympia von vorgestern, anlässlich dieses Sportereignisses die ganze Stadt. Er verköstigte die ganze Stadt. Korinth besaß viele Tempel, ein großes Theater und beherbergte über 500.000 Einwohner. Dazu war es von fruchtbarem Land umgeben, wo unter anderem eine besondere Art von Rosinen wuchsen, die sogenannten Korinthen. Korinth war auch, ganz anders als Athen, die Stadt der moralischen Haltlosigkeit. Hoch über der Stadt befand sich auf einem steilen Hügel ein Tempel der Venus. Dort logierten über 1000 Prostituierte, die allabendlich in den Straßen Korinth ihre Dienste anboten. Korinth war reich, versackt und dekadent. Politisch geführt wurde die Stadt von Gallio, einem römischen Prokonsul, dem Bruder des berühmten römischen Philosophen Seneca. Gallio hat von Juli 51 nach Christus bis Juni 52 nach Christus in Korinth sein Amt gehabt. Wir wissen also, dass Paulus in dieser Zeit in Korinth gewesen ist. Okay, wie ist es ihm ergangen in Korinth?
Er wurde überrascht von der Güte Gottes.
Das Erste, was Jesus seinem erschöpften Apostel gab, waren Freunde. Genauer, Brüder und Schwestern in Christus. Noch genauer, einen Bruder und eine Schwester in Christus. Ihre Namen Aquila und Priscilla, Feldmacher aus Rom. Schauen Sie nochmal in die Kapitel 18, 1 bis 3 hinein. Danach, heißt es, verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen.
Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher.
Aquila und Priscilla waren sehr wahrscheinlich schon Christen, als sie aus Rom nach Korinth kamen. Sie werden nämlich nicht unter den Neubekehrten in Korinth genannt. Und die beiden wurden schnell zu engen Mitarbeitern von Paulus. Im Römerbrief, Kapitel 16, 3 bis 4, erwähnt er sie.
Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was für eine Erleichterung, Freude und Stärkung muss es für ihn gewesen sein, hier in Korinth ein christliches Ehepaar zu finden, das auch nur dasselbe Handwerk hatte wie er. Verstehen Sie, hier wurde er verstanden in seinem Anliegen für die Weltmission. Hier konnte er erzählen von den Erfahrungen in Athen. Hier waren Menschen, die ihn nicht angriffen, sondern freundlich, tatkräftig und zuverlässig unterstützten. Das muss Balsam gewesen sein für seine Seele.
Paulus ist dann, wie wir das nun schon kennen, an den Sabbaten in der Synagoge gewesen. Er hat gelehrt und argumentiert. In Apostelgeschichte 18, Vers 4 finden wir das. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen.
Und was hat er sonst gemacht, so in der Woche? Nun, er hat in seinem Beruf gearbeitet, als Zeltmacher, um das nötige Geld für Brötchen und Quark zu verdienen.
Und dabei kamen ihm die isthmischen Spiele sehr zugute. Während dieses Megasportereignisses wohnten nämlich die Gäste von außerhalb in Zelten. Es war also ein großer Bedarf an Campingartikeln in Korinth. Später, als Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, konnte sich Paulus dann voll auf die Evangelisation konzentrieren. Vielleicht hatten Silas und Timotheus Geld von mazedonischen Gemeinden mitgebracht. Apostelgeschichte 18, Vers 5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Und wie schon so oft, wies die Mehrzahl seiner Landsleute das Evangelium ab. Aber es geschah auch überraschend Positives. Crispus, einer der Vorsteher der Synagoge, kommt zum Glauben und auch viele Bewohner der Stadt Korinth werden Christen und lassen sich taufen. Schauen Sie einmal die Verse 6 bis 8. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Haus
und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.
Mit Sicherheit war das eine gewaltige Ermutigung für Paulus.
Obwohl er noch so erschöpft und abgekämpft nach Korinth gekommen war, entfaltete das Evangelium dennoch seine Kraft. Im Menschengewimmel von Korinth entstand eine Gemeinde.
Und dann kam noch eine Stärkung, eine ganz besondere sogar. Jesus selbst gab seinem Apostel ein Wort der Ermutigung. Verse 9 und 10. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus.
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in der Stadt.
Eine Aufforderung, eine Begründung und zwei Zusagen enthält dieses Wort von Jesus. Am Anfang steht die Aufforderung, Paulus soll sich auf keinen Fall entmutigen lassen, sondern die Wahrheit Gottes weiter laut sagen. Und dann die Begründung, Vers 10, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Eine wichtige Begründung.
Hier begegnet uns etwas wieder, was jetzt schon häufiger in der Apostelgeschichte aufgetaucht ist, die Lehre von der göttlichen Vorherbestimmung.
Jesus macht Paulus klar, dass noch viele Leute in der Stadt sind, die sich noch nicht bekehrt haben, die aber zur Rettung und zum ewigen Leben bestimmt sind. Und damit die auch noch zum Glauben kommen können, soll Paulus unbeirrt weiter predigen.
Und dann kommen auch noch zwei Zusagen. Ich bin mit dir, sagt Jesus, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Das sind starke Zusagen.
Und Paulus wusste nun, es werden noch Schwierigkeiten und Angriffe kommen. Ja, aber es wird mir niemand schaden können. Gottes Schutz ist um mich herum.
Paulus wusste, zumindest hier in Korinth wird es keine Prügel geben für mich. Mit Sicherheit ein großer Trost für den zerdroschenen Apostel.
Und daraus kann man eines lernen. Jesus weiß immer sehr genau, wie es uns geht, wo unsere Grenzen sind und was wir nötig haben.
Und er hat so viele Möglichkeiten, uns zu ermutigen und uns zu stärken. Durch Freunde, durch die Erfahrung geistlicher Durchbrüche, am meisten aber natürlich durch sein Wort, das ja voll ist mit ermutigenden Zusagen. Jesus ist so treu, er lässt uns nicht verderben. Er ist so souverän, so groß, so stark in seiner Liebe. Und niemals sind wir verloren, wenn er der Herr unseres Lebens ist, auch wenn es manchmal so aussieht. Und selbst wenn wir eines Tages, Sie und ich, an der schmalen Schwelle des Todes stehen werden, wird er uns halten und führen und die Türen zur Herrlichkeit öffnen. Er ist treu. Vergessen Sie das nie. Das ist die Wahrheit.
Paulus ist dann 1,5 Jahre in Korinth geblieben und er erlebte, dass die Zusagen Jesu sich erfüllten. Verse 11 bis 17. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Statthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen, wie das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu. Ich gedenke darüber, nicht Richter zu sein. Und er trieb sie weg von dem Richterstuhl. Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio kümmerte sich nicht darum.
Wie oft schon hatte Paulus Übles erlebt mit den Obrigkeiten der Städte, aber hier in Korinth lief es anders. Der Prokonsul hörte gerade noch die Anklage an, aber er erlaubte Paulus nicht mehr, sich zu verteidigen. Er ließ die Klage nicht zu. Er weigerte sich, ein Verfahren zu eröffnen gegen den Völkerapostel. Das war unerwartet. Paulus erlebte wirklich, dass niemand ihm schaden durfte. Er erlebte, wie diese Zusage Jesu sich erfüllte.
Der aufgestaute Ärger und Zorn der Volksmenge hat sich dann gegen einen weiteren Vorsteher der Synagoge namens Sosthenes gerichtet. Es ist unsicher, ob Sosthenes damals schon Christ war. Später war er es, mit Sicherheit. In 1. Korinther 1, Vers 1 steht das.
Möglicherweise bezog Sosthenes darum Schläge, weil die Leute der Meinung waren, er habe ihre Anklage gegenüber Gallio schlecht vertreten. Wie dem auch sei, an Paulus gingen die Prügel diesmal vorüber.
Nach 18 Monaten in Korinth ist Paulus dann zusammen mit Aquila und Priscilla wieder aufgebrochen Richtung Heimat, Antiochia. Verse 18 bis 22. Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila. Zuvor ließ er sich in Kenchreae sein Haupt scheren, denn er hatte ein Gelübde getan. Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück. Er aber redete mit den Juden. Sie baten ihn, dass er längere Zeit bei ihnen bliebe, doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, willst Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia. Über Ephesus, Caesarea und Jerusalem ist Paulus nach Antiochia, dem Ausgangspunkt seiner Reise, zurückgekehrt. Einzelheiten über diese lange und